Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Offizier, wahrscheinlich ein Hauptmann der Truppe des Tetrarchen Herodes Antipas, jedenfalls ein Nichtjude, zu ihm und sagte: Herr, heile meinen Diener. Er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete: Ich will mitkommen und ihn heilen. Der Offizier erwiderte: Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Wenn du nur ein einziges Wort sagst, wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte und erteile selbst Befehle an Untergebene. Wenn ich dem einen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich einem anderen befehle, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr und zur Volksmenge gewandt, sagte er: Das ist sicher, solch einen Glauben habe ich in Israel bisher nicht gefunden. Eins aber will ich euch sagen: Viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für das Reich Gottes bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hineingestoßen, wo niemand ihr Heulen und ohnmächtiges Jammern hören wird. Dann sagte Jesus zu dem Offizier: Du kannst gehen. Was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Dieser Hauptmann hat Zutrauen zu Jesus. Er hat zu Jesus ein Zutrauen, ohne dass er etwas sieht. Da gibt es fast so einen Zusammenhang zu einem Wort, das Jesus an den Jünger Thomas richtet. Der will ja nach Jesu Auferstehung seinen Finger in die aufgestochene Seite Jesu und in die Nägelmale in seiner Hand legen. Er möchte gerne einen Glauben zum Anfassen. Und Jesus sagt ihm: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ereignet sich hier in dieser Begebenheit. Der Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von Ereignissen, sondern ein Fürwahrhalten, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Und dann gilt, was er sagt und tut. Wie zum Beispiel, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann gilt das. Das könnte ja jeder auch so sagen, einfach nachsprechen. Aber wenn Jesus das sagt, dann zählt das. Hier wagt einer den Glauben. Und das ist ja die Sache des Glaubens. Glaube will gewagt sein. Vertrauen will gewagt werden. Wir kommen nicht durch Berechnungen zum Glauben, sondern indem wir den Glauben wagen. Und es ist ein Wunder, dass Leute, die sich auf Jesus einlassen, zum Glauben kommen. Im Vordergrund dieser Geschichte steht nicht das Wunder. Im Vordergrund steht der Glaube. Und der Glaube ist das eigentliche Wunder. Zweimal steht im Neuen Testament, dass Jesus sich wunderte. Einmal in Markus 6, Vers 6, da steht etwas über den Unglauben der Leute in seiner Vaterstadt, und zum anderen eben hier, wo er sich über den Glauben dieses Mannes wunderte, der kein Jude war, der nicht in der Tradition groß geworden ist. Vielleicht denken wir ja so ähnlich: Wenn Kinder in unserer Gemeinde sind, dann hoffen wir irgendwann, dass sie gläubig werden. Aber wenn jemand das gar nicht von klein auf kennt, dann empfinden wir das noch mehr als ein Wunder. Nicht in der Tradition groß geworden, nicht so erzogen. Hier steht, Jesus wunderte sich. Der Glaube an sich ist ein Wunder. Was Jesus so verwundert ist, wie dieser Offizier auf eine geradezu verblüffende Weise mit der Macht Jesu rechnet. Er sagt: Es kostet dich nur ein Wort, denn dieses eine Wort, das du sprichst, hat in sich die Kraft zu bewirken, was du befiehlst. Dieses Vertrauen hat der Hauptmann zu Jesus. Damit es Jesus besser versteht, macht es, oder vielleicht auch, dass wir es besser verstehen, macht es der Hauptmann in seinem eigenen Lebensbereich deutlich. Wenn ich einen Befehl gebe, dann wird der ausgeführt. Und wenn du Jesus befiehlst, dann geschieht es. Damit sagt der Hauptmann etwas sehr Entscheidendes über Jesus aus. Jesus, du hast die Befehlsgewalt über alles, über Krankheit, über entsetzliche Schmerzen, über alles Verderben. Du hast diese Befehlsgewalt von Gott. Und damit sagt er auch, für wen er Jesus hält. Ein Mann, der die Befehlsgewalt über 100 Leute hat, der gesteht sich und Jesus ein, dass er diese Befehlsgewalt, die Jesus hat, selbst nicht hat. Und er bittet Jesus, sprich nur ein Wort. Er wagt Glauben. Glauben wagen, das hört sich gut an, aber wie stellt man das an? Woher kommt der Glaube? Im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, wir wollen nicht nach rechts oder links schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Jesus schenkt Glauben. Ich bin mal durchs Moor gewandert. Jeder Schritt war eine große Ungewissheit. Jeder Baumstamm, auf den ich meinen Fuß setzte, der kann morsch sein, durchbrechen. Ein Grasbüschel bedeutet ja noch lange nicht, dass es auf festem Boden gewachsen ist. Ich kann so leicht versacken. Und so ist das auch im Leben. So vieles, was scheinbar Halt verspricht, kann versacken und ich mit ihm. Glaube ist das Gehen von gewissen Schritten, obwohl ich den Weg nicht sehe und vielleicht auch gar keinen festen Boden unter den Füßen habe. Vielleicht sogar die ganze Situation, augenblickliche Situation als aussichtslos erlebe. Der Glaube hängt sich an einen anderen. Der Glaube hängt sich an Jesus. Oder wir würden auch sagen, der Glaube hängt sich an die Zusagen des Neuen Testaments. Nur ein Beispiel, für uns wahrscheinlich wenig spektakulär. Der Glaube hängt sich an die Zusage, Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenig spektakulär, aber das ist eine Kraft, eine Macht. An solchen Zusagen lässt es sich festhalten, wenn man ins Bodenlose sinkt. Ich bin Gottes Kind. Das steht erstmal fest. Und alles andere, was da noch ist, kann schwierig sein. Aber ich, und das ist unser aller Ich, du bist Gottes Kind. Worüber er, der Hauptmann von Kapernaum, redet, ist die Krankheit seines Knaben, Burschen, Sklaven. Da gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, aber wahrscheinlich ist es so sein Diener. Und er spricht über dessen Not wie über seine eigene. So sehr ist ihm dieser Diener am Herzen. Was war so ein Sklave oder ein Diener wert? Er hält ihn wie einen Sohn. Kranke Sklaven verkaufte man. Aber dieser Hauptmann befiehlt seinen kranken Knecht Jesus an. Der Hauptmann, der wirkt irgendwie äußerst sympathisch. Dadurch, dass er so zu seinem Schutzbefohlenen steht. Im Lukas-Evangelium bescheinen die jüdischen Ältesten diesem Hauptmann eine ganz große Liebe zum Volk. Er hat diesem Volk eine Synagoge gebaut. Und ich hatte mich heute Morgen gerade daran erinnert, so, dass wir in dieser Synagoge schon waren, also in dem Nachfolgemodell, das erst 1000 Jahre später gebaut worden ist, aber an gleicher Stelle. Und diese Synagoge war für Jesus viel mehr die Wirkungsstätte als der Tempel. Was für eine Macht der Tempel. Aber Jesus war sehr oft in Kapernaum. Und diese Synagoge war für Jesus der Ort. Dieser Mann hätte etwas vorzuweisen. Die Kapelle da oder dieses Gemeindehaus, diese Kirche, Diese Synagoge, die habe ich dem Volk in Kapernaum geschenkt. Das erwähnt er nicht. Keine Rede. Er empfiehlt nicht sich selbst. Er stellt auch nicht seine Macht heraus. Hauptmann, wäre ja schon was. Er erwähnt seine Macht nur in der Weise, dass er bekennt, dass seiner Macht Grenzen gesetzt sind. Jesus, du aber hast die Möglichkeit zu helfen. Und Jesus? Jesus sagt zu, dass er kommt und heilt, aber da taucht das Problem ja auch auf. Es ist doch einem Juden gar nicht gestattet, in das Haus eines Heiden einzukehren. Jesus würde sich verunreinigen. Und das zeichnet nun den Glauben dieses Hauptmannes aus. Jesus, du musst nicht selbst kommen. Dein Wort genügt. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Jesus, du musst ja gar nicht unter mein Dach kommen. Du musst ihn nicht berühren. Auf dein Wort kommt es an. Da sind wir wieder bei der Geschichte von Thomas. Wer nicht sieht und doch glaubt. Was für ein Glaube. Jesus macht deutlich, was zählt. Es geht nicht darum, die Clubkarte zu haben, Kind Abrahams zu sein. Es geht um den Glauben an Jesus Christus, das zählt. Und dieser Glaube ist auch unter den Heiden zu finden. Und er fängt hier an zu wachsen. Dass Jesus die Ausbreitung des Evangeliums zunächst auf Israel beschränken will, das hat ja vielmehr mit der missionarischen Strategie zu tun. Denn am Ende des Evangeliums und gerade auch dieses Buches, des Matthäus, da spricht ja Jesus davon, von der Verkündigung des Evangeliums bis an alle Enden der Erde. Im Matthäus-Evangelium endet die Geschichte anders als in ihrer Parallele. Eins aber will ich euch sagen, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für das Reich Gottes bestimmt waren, die werden in tiefste Finsternis hineingestoßen, wo niemand ihr Heulen und ohnmächtiges Jammern hören wird. Warum gerade Abraham, Isaak und Jakob? Das sind ja so die Väter des Glaubens. Sie haben geglaubt, sie haben gebetet, sie haben mit Gott gerungen. Und sie haben sich nicht abbringen lassen. Auch wenn wir manchmal sogar gar nicht, wie wir das merken, als wir über Jakob nachdachten, lange Zeit lesen, dass der so viel betete. Aber summa summarum, er war dran. Sie sind die Väter des Glaubens. Sie haben geglaubt und sich nicht abbringen lassen. Und nun stehen sie hier nicht als Ahnherrn des Volkes Israel, als die Väter der Erwählung, als die Garanten der Zugehörigkeit zu seinem Volk, sondern sie stehen hier als Väter des Glaubens. Und den kann jedermann mit ihnen gemeinsam haben. Glauben. Wer mit ihnen den Glauben gemeinsam hat, wird mit ihnen feiern. Schade für diejenigen, die all diese Karten haben, Kreditkarten, Visakarten, Krankenkarte, Ausweis, alles in Plastik und auch die Clubkarte von Abraham, Isaak und Jakob. Wenn sie sich darauf etwas einbilden, dass sie im Club von Abraham wären, aber dann letztlich nicht dabei sind. Die Einladung hat ja zuerst ihnen gegolten, ihnen, dem Volk Gottes. Die Plätze waren reserviert, aber die zuerst Eingeladenen haben abgewinkt. Jesus sagt, es wird ihnen eines Tages leid tun, dass sie die Einladung zu diesem Fest nicht angenommen haben. Viele beten ja, dass die zuerst Eingeladenen diese Einladung auch noch annehmen. Eines Tages werden sie sagen, ich könnte mir sonst wohin beißen, und sie werden mit den Zähnen knirschen. Der Hauptmann aber, der nicht diese Clubkarte Kind Abrahams, Jakobs und Isaaks hatte, der keine Vorleistung gebracht hat, der sitzt schon jetzt am Tisch und feiert. Das bewirkt das Vertrauen zu Jesus. Vertrauen zu Jesus bewirkt, das wir mit ihm feiern werden. Was könnten wir uns gegenseitig Besseres wünschen, als dabei zu sein? Ich möchte mit einem Gebet diese Predigt abschließen. Das ist ein Gebet einer Diakonisse und sie betete es, bevor sie in die Narkose gelegt worden ist, einer nicht leichten Operation. Denn ich denke, diese Geschichte hat ja auch einen Zusammenhang mit dem Thema Krankheit und wie kann Jesus mir dabei helfen. Das Gebet: Gott, ich vertraue darauf, dass du unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvorkommst und es begleitest, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nimmt und durch dich vollendet wird. Stellen uns mal vor, wir liegen selber auf dem OP-Tisch und die Schwestern und Ärzte stehen rum. Wie vollmundig sind wir da mit unserem Glauben? Oder auch nicht? Eher bescheiden, eher leise. Und dann so ein Gebet, was ja auch die Arbeit der Ärzte, der Schwestern und aller Akteure, die da um das Bett herum werken und wirken, segnet. Gott, ich vertraue darauf, dass du unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvorkommst und es begleitest, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nimmt und durch dich vollendet wird. Amen.